Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 26a bis 26c, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Justizkosten- und des Rechtsanwaltsvergütungsrechts sowie Beratung der Beschlussempfehlungen des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz zu den Anträgen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit den Titeln aktive Nutzungspflicht des besonderen elektronischen Anwaltspostfaches weiter zurückstellen und anwaltliches Berufungsrecht zukunftsfest machen. Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion der FDP vor. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Kollegin Esther Dilcher für die SPD-Fraktion.
Ja, guten Morgen, sehr geehrte Frau Präsidentin. Ich habe beim Haushaltsausschuss knapp 5:30 heute Morgen in der Bereinigungssitzung gesessen. Deswegen sehen Sie es mir nach. Entschuldigung. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus der Anwaltschaft. 1994, 2013, 2020. Das sind die Jahre, in denen die Anwaltsvergütung an die wirtschaftliche Entwicklung angepasst wurde bzw. jetzt angepasst wird, dann zum 1. Januar 2021. Wir haben eben schon gehört, unsere Gesetze aus dem Bereich Justiz und Verbraucherschutz sind oft sehr trocken. Das kann ich Ihnen möglicherweise jetzt auch nicht ersparen, aber ich werde es versuchen, nachher mal ein bisschen aufzulockern. Der Deutsche Anwaltsverein und die Bundesrechtsanwaltskammer versuchen seit Jahren, hier in diesem Bereich eine sogenannte dynamische Anpassung zu erreichen, die dann ständig neue Verhandlungen über die Rechtsanwaltsvergütung zum Teil ersetzen oder zumindest auch erleichtern würde. Und Heiko Maas hat beim Parlamentarischen Abend der BRAG 2018, also im Januar, bereits für diese Legislatur in Aussicht gestellt, dass eine Anpassung der Rechtsanwaltsvergütung erfolgen solle und hat das auch auf den Weg gebracht. Allerdings hat sich die Verhandlung mit den Ländern dann als eine sehr zähe Angelegenheit dargestellt. Und es bedurfte sicherlich nicht des Antrages einiger Fraktionen, um das ins Laufen zu bringen, sondern das lief wirklich im Hintergrund. Aber wir werden sicherlich nachher dazu auch noch was Gegenteiliges hören. Und die Länder müssen beteiligt werden, da sie auch einen Großteil der Kosten tragen. Und Sie fragen sich jetzt vielleicht, wieso tragen die Länder die Kosten für die Anwaltsvergütung, für einen Rechtsanwalt? Auf diese Frage komme ich später zurück und werde auch eine Antwort geben. Zum 1. Januar 2021 wird jetzt diese Rechtsanwaltsvergütung erstmal um 10% angehoben. Im Gesetzentwurf, wenn man das nachguckt, da stehen ganz viele einzelne Gebührentatbestände drin, wo dann von 90 auf 99 Euro und so weiter immer die einzelnen Gebühren angehoben werden. Das könnte man sich durch eine Dynamisierung natürlich ersparen, aber so weit sind wir noch nicht. Im sozialrechtlichen Bereich werden die Gebühren um 20% angehoben, und das bleibt lange hinter den Erwartungen der Anwaltschaft zurück. Die Anwälte sind auch nicht von Corona verschont worden und hatten Umsatzeinbrüche zu verzeichnen, da einige Mandanten dann doch nicht so klagewütig waren oder vielleicht überlegt haben, wir warten vielleicht noch mal mit einer Beratung, bis das alles wieder vorbei ist. Die Fixkosten laufen jedoch weiter, Miete für Räume und Geräte, Personalkosten, Nebenkosten, Beiträge zu den Versorgungswerken, Haftpflichtversicherungen, Steuern etc. Die Tariflöhne hingegen, die sind seit 2013 um 19% gestiegen. Und damit zeigt sich deutlich, dass das keine wirkliche angemessene Anpassung ist. Deshalb war es uns umso wichtiger, das jetzt nicht weiter zu verzögern und das zum 1. Januar auf den Weg zu bringen. Ich will jetzt auch keine gebührenrechtliche Vorlesung halten, sondern einfach mal für die erläutern, die das als trockenes Thema empfinden. Wie kommt denn so eine Rechtsanwaltsvergütung überhaupt zustande? Also der Mandant kommt und dann frage ich ihn in der Regel, wenn er Glück hat, wird er vorher schon von meinen Mitarbeitern oder von den Mitarbeiterinnen gefragt, wie beim Arzt, sind Sie Selbstzahler oder haben Sie eventuell einen Anspruch auf Beratungshilfe oder Verfahrenskostenhilfe? Die Rechtsanwaltsvergütung geht auch davon aus, dass wir so eine Mischkalkulation haben. Das heißt, wir müssen Mandanten beraten. Teilweise in Familiensachen kann sich das außergerichtlich über 1-2 Jahre hinziehen, ohne dass wir irgendwann mal ein gerichtliches Verfahren einleiten. Und dann kriegen wir für so eine Beratung, wo die Akten bei mir jedenfalls relativ dick werden, knapp über 100 Euro. Also viel mehr gibt es da nicht. Und dazu sind wir verpflichtet, weil man davon ausgeht, dass wir in anderen Fällen eben auch für relativ wenig Aufwand eine viel höhere Vergütung erhalten können. Und das liegt daran, dass wir sogenannte Gebührentabellen haben. Da gucken wir in die Streitwerte. Das heißt, wie viel ist eine Sache wert, nach der abgerechnet werden kann. Wenn ich eine Forderung geltend mache, 5.000 Euro, klage ich irgendwo ein, dann ist der Gegenstandswert 5.000 Euro. Und dann gucke ich in die Tabelle, was kriege ich dafür an Gebühren. Es gibt aber nicht überall diese Streitwerte. Gerade, ich nehme auch wieder Familienrecht in Kindschaftssachen, Sorgerecht, wie will ich das bewerten, was hat das für einen Wert, oder Umgangsrecht. Also hat der Gesetzgeber gesagt, das müssen wir irgendwie bewerten und hatte mal 3.000 Euro angenommen. Das war auch schon erhöht worden, eigentlich in meinen Augen auch etwas zu wenig. Wir haben es jetzt erhöht auf 4.000 Euro und im Ausschuss haben wir auch trefflich darüber diskutiert, ob wir das nicht auch auf 5.000 Euro hätten erhöhen können, wie das eigentlich so dieser Regelstreitwert ist. Frau Kohl nickt schon. Ich glaube, wir sind uns da sehr einig als Kolleginnen. Aber mit diesen 4.000 Euro können wir auch schon ganz gut leben, weil das wenigstens eine Anpassung ist. Also, für die Länder ist es dann wichtig, wenn ein Mandant selber nicht zahlen kann, dann kann eben diese Beratungshilfe gezahlt werden oder beantragt werden oder diese Prozesskostenhilfe, und das ist Sache der Länder. Und da müssen die Länder diese Kosten tragen, wenn ein Mandant es sich nicht selbst leisten kann, kann die Kosten für sein Verfahren nicht selbst übernehmen. Und das sind eben nicht gerade wenig, das sind große Millionenbeträge, die die Länder aufwenden müssen. Deswegen haben die auch ein Interesse dran, da immer so ein bisschen zu bremsen, nicht zu viel Geld ausgeben zu müssen. Die gesetzlichen Gebühren, um noch mal darauf hinzuweisen, richten sich nicht nach dem Aufwand. Also ich kann sagen, die Sache beschäftigt mich jetzt wahrscheinlich sehr, sehr viele Stunden. Da werden meine Kosten nicht abgedeckt. Dann habe ich auch noch die Möglichkeit, eine Vergütungsvereinbarung mit dem Mandanten zu treffen. Ich komme aus dem ländlichen Raum und ich muss sagen, bei mir sind 80% aller Fälle Verfahrenskostenhilfefälle. Also da werde ich keinen Mandanten dazu bringen können, mit mir eine Honorarvereinbarung zu schließen, wo ich nach einem Stundensatz für meinen Aufwand abrechnen kann, für 150 oder 250 Euro, was die Anwälte dafür angemessen halten. In großen Städten muss man manchmal mehr bezahlen, wie ich jetzt wieder erfahren habe, als bei uns auf dem flachen Land. Aber bei uns finde ich erst gar keinen, der mit mir eine Vergütungsvereinbarung oder wenige schließen würde, und gerade schon gar nicht in Kindschaftssachen. Jetzt können Sie vielleicht verstehen, warum Anwälte im Allgemeinen nicht die Großverdiener sind und deshalb dieses Gesetz heute so wichtig ist, um unseren Rechtsstaat zu stärken und die Anwälte als Organe der Rechtspflege in ihrer Tätigkeit entsprechend zu honorieren. Der SPD-Fraktion wäre es auch ein Anliegen, diese Anpassung der Anwaltsgebühren zu dynamisieren. Und diese Auffassung teilen viele Kolleginnen und Kollegen hier im Bundestag, nicht aber die Länder. Wir hoffen daher, dass die nächste Gebührenanpassung nicht wieder so lange ausverhandelt werden muss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das Wort hat der Abgeordnete Stefan Brandner für die AfD-Fraktion.
Meine Damen und Herren, werte Frau Präsidentin, die deutsche Sprache ist voller Sprüche und Kurzformeln. Auf einen Weisen kommen 1.000 Narren, habe ich gelesen. Den Spruch gibt es im Bundestag, sind es eher nur 620. Es gibt den mir sehr gefallenen Spruch rechts vor links. Es gibt den Spruch, was lange währt, wird endlich gut. Und es gibt den Spruch, AfD wirkt. Und je mehr man die Debatten hier verfolgt, vor allem und auch und vor allem im Rechtsbereich, merkt man, AfD wirkt. Kollege Mayer hatte darauf schon hingewiesen, wie AfD wirkt im Inkassoverfahren. Ich werde Ihnen jetzt darlegen, wie AfD wirkt im Bereich der Rechtsanwaltsvergütung. AfD wirkt, was lange währt, wird endlich gut, dazu im Einzelnen. Seit dem Jahr 2013, also inzwischen seit über 7 Jahren, gab es für Rechtsanwälte keine Gebührenanpassung, weder strukturell noch linear, und das Ganze trotz erheblich gestiegener Gebühren. Es geht bei der Gebührenanpassung, die wir heute vornehmen, nicht um die Spitzenverdiener, die 400, 500 oder mehr Euro die Stunde abrechnen können, sondern es geht um die Anwälte in der Fläche, um die Anwälte, die für alle Bürger den Zugang zum Recht sicherstellen. Anwälte, die durch ihre Arbeit auch den ländlichen Raum stärken, und Anwälte, wir haben es gerade in der Corona-Krise erlebt, Anwälte, die dafür da sind, auch den Rechtsstaat durchzusetzen in Zeiten, wo der Rechtsstaat weitestgehend aufgegeben wurde von den Altparteien. Denn sehr viele Anwälte haben gekämpft und Dutzende von Urteilen gegen den Corona-Bekämpfungswahnsinn erstritten. Meine Damen und Herren, was tun die Blockparteien für die Anwälte? Sie tun gar nichts, jedenfalls so lange gar nichts, wie die AfD nichts getan hat. Zur Historie. Nach langer Vorarbeit haben Deutsche Anwaltsverein und Bundesrechtsanwaltskammer im März 2018 einen Forderungskatalog vorgelegt, der im April 2018 der Bundesjustizministerin übergeben wurde. Und danach passierte nichts. Es gab ein unambitioniertes Schreiben des Bundesjustizministeriums an die Länder, und daraufhin passierte erst mal nichts. Und zwar so lange nicht, bis die AfD im Januar 2019 das Thema aufgegriffen hat und erstmalig parlamentarisch in den Raum gestellt hat, nämlich im Rechtsausschuss und danach dann auch noch in dem Plenum. Danach nahm die Sache Fahrt auf, eine Handvoll Stellungnahmen trudelten ein, insbesondere hielten sich sehr die grünen Justizminister zurück, die wahrscheinlich keine Ahnung davon haben, denn wir wissen ja alle, inzwischen disqualifiziert es einen grünen Justizminister ja, Jurist zu sein. Wir schauen nach Thüringen, da haben wir einen Ofenbauer, wir schauen nach Sachsen-Anhalt, da haben wir eine verkappte Linksextremistin, in Hamburg ist es auch nicht viel besser. Also die Justizministerien der Länder entpuppen sich so langsam als Abklingbecken für gescheiterte Linksextremisten bei den Grünen. Egal. Nun liegt nach 2 Jahren etwa der Gesetzentwurf der Bundesregierung vor. Er ist nicht perfekt, aber er bietet Anlass zur Hoffnung. 10% lineare Steigerung, einige strukturelle Verbesserungen für die Anwaltschaft. Noch besser, liebe Blockparteien, hätten Sie es machen können, wenn Sie unserem Änderungsantrag gefolgt wären, der interessanterweise gestützt wird von DAV und BRAC. Ich habe selten erlebt, eine solche Zustimmung in der Anhörung im Rechtsausschuss. BRAC und DAV unterstützen die brandnerschen Ideen. Das war für mich so ein kleiner Bundesparteitag, muss ich Ihnen sagen, der sich da abgespielt hat. Also wenn Sie heute unseren Änderungsantrag ablehnen, in den Ausschüssen haben Sie es ja getan, stimmen Sie gegen DAV und BRAC. Die Grünen tragen noch ein bisschen zur Perfektion bei. Deshalb möchte ich für den grünen Antrag werben, den zu unterstützen. Der Justizabschlag ist nicht mehr hinnehmbar. Sachverständige und Dolmetscher sollten auch angemessen bezahlt werden, auch wenn die Grünen hier mit gespaltener Zunge reden. In den Ländern sind sie dagegen, im Bundestag sind sie dafür. Gleichwohl ist der Antrag nicht verkehrt, der sollte unterstützt werden, genau wie der grüne Antrag, die Verpflichtung zur Benutzung des Anwaltspostfaches auszusetzen. Auch da folgen die Grünen unserem Ansatz. Wir hatten das bereits im Oktober letzten Jahres beantragt, den Nutzungszwang aufzuheben. Die Grünen sind auch hier endlich auf dem rechten Weg. Deshalb können wir diesem Antrag auch zustimmen. Meine Damen und Herren, es gibt ein Sprichwort, wer immer Recht hat, um den wird es sehr einsam. So ist es leider bei uns mit der AfD hier in diesem Bundestag. Gleichwohl sehen Sie auch an diesem Beispiel, AfD wirkt. AfD wirkt für Deutschland, AfD wirkt für die Bürger, AfD wirkt für Freiheit, Grundrechte und Demokratie. Vielen Dank.
Könnten Sie bitte den Mundschutz aufziehen? Das Wort hat Dr. Jan-Marco Lutschak für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, also sehr geehrter Herr Brandner, also dass Sie sich jetzt hier als Anwalt der Anwälte aufspielen, also das ist ja wirklich hochnotpeinlich. Das ist wirklich hochnotpeinlich. Jeder, der sich ein bisschen in der Szene auskennt, der mit Anwälten spricht, der weiß um ihr Verhältnis zu den Anwälten, der weiß um ihr Verhältnis zum Deutschen Anwaltsverein. Und da meine ich nicht nur den Eklat, den Sie einmal bei einem Neujahrsempfang verursacht haben, sondern Sie wissen ganz genau, als der Deutsche Bundestag, als wir im Rechtsausschuss Sie abgewählt haben als Vorsitzender des Rechtsausschusses, da waren wir ganz auf der Linie mit dem Deutschen Anwaltsverein. Der hatte das nämlich gefordert, weil er gesagt hat, Sie werden der Würde dieses Amtes nicht gerecht. Und genau so haben wir das dann gemacht, dass Sie sich jetzt hier hinstellen, als Anwalt der Anwälte, das ist wirklich hochnotpeinlich, meine Damen und Herren. Was wir heute machen, das ist ganz wichtig, weil wir nämlich alle miteinander sagen, ein starker Rechtsstaat, der braucht eine starke Anwaltschaft. Denn die Rechtsanwälte, das sind diejenigen, die den Zugang zum Recht garantieren. Und der Zugang zum Recht, meine Damen und Herren, das ist vor allen Dingen für das Funktionieren und viel wichtiger noch für die Akzeptanz des Rechtsstaates unabdingbare Voraussetzung. Und deswegen ist ja auch dieser Zugang zum Recht sogar in unserer Verfassung garantiert. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt das Kostenrechtsänderungsgesetz, so wie es vorliegt, längst überfällig auf den Weg bringen und die Gebühren der Rechtsanwälte erhöhen. Denn auch das ist eine Binsenwahrheit. Anwälte, die können nicht alleine von hehren Zielen, sie können auch nicht alleine von honorigen Worten, wie wir sie hier im Bundestag miteinander heute finden, leben. Sie können nicht von Luft und Liebe allein leben, sondern sie müssen natürlich auch wirtschaften. Sie müssen sich, sie müssen ihre Familien ernähren und sie müssen am Ende auch ihren Kanzleibetrieb aufrechterhalten. Und wenn man sich einmal anschaut, was ist da so in den letzten Jahren passiert, da stellt man ganz schnell fest, die Gehälter für Mitarbeiter sind gestiegen, Strom ist gestiegen, Versicherungen, Kosten für Software sind gestiegen und natürlich sind auch die Kosten für die Räume der Kanzleien getrieben. Und deswegen ist es jetzt nach über 7 Jahren Zeit für eine Anhebung der Gebühren. Denn wir wollen zukünftig auch eine fundierte und eine qualifiziert hochstehende Rechtsberatung garantieren. Und auch das ist etwas, was sich in den Gebühren widerspiegelt. Und ich habe es gerade gesagt, 7 Jahre ist die letzte Erhöhung her. Es war jetzt wirklich Zeit, dass das passiert. Und das will ich an der Stelle auch sagen, Kollegin Dilch hat es ja auch schon angesprochen, wir müssen auch darauf genau schauen, dass die nächste Gebührenanhörung, dass das nicht wieder 7 Jahre braucht, dass nicht wieder sich so etwas aufstaut. Wir haben zwar keine Dynamisierung, keine gesetzliche Dynamisierung hier vorgenommen, aber für uns ist ganz klar, dass wir regelmäßige Anpassungen auch in der Zukunft wollen. Und das ist die Aufgabe, die wir, glaube ich, alle miteinander haben an der Stelle. Mir ist an der Stelle aber noch ein Punkt ganz wichtig zu betonen. Wir machen diese Rechtsanwaltsgebührenanhebung nicht alleine für die Anwälte in den großen Städten, in den Ballungsgebieten. Da ist ja schon darauf hingewiesen worden. Das sind häufig Mandate, die von der Struktur her, auch von der Höhe der Streitwerte so sind, dass man dort gar nicht nach dem RVG arbeitet, sondern da werden Honorarsätze für Stunden vereinbart. Da kann man ganz anders umgehen. Uns als Union ist aber wichtig, dass der Rechtsstaat auch in der Fläche präsent ist und dass auch die Anwälte in den ländlichen Regionen, in den strukturschwachen Regionen, dass auch die wirtschaften können. Und da hat man eine völlig andere Struktur als in den großen Städten, an den Ballungsgebieten. Die haben es wirklich unglaublich schwer in den letzten Jahren gehabt, überhaupt noch ihren Kanzleibetrieb wirtschaftlich vollziehen zu können. Und deswegen sagen wir, und das sage ich, zitiere ich mal die Kollegin Koll, die hat das mal ganz schön formuliert, die Anwälte, das sind sozusagen die Hausärzte des Rechts. Und das fand ich einen sehr schönen Ausdruck. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir diese Hausärzte des Rechts, die Anwälte in der Fläche, auch weitergehend unterstützen. Und deswegen ist das hier auch an der Stelle notwendig, diese Erhöhung. Die Erhöhung fällt jetzt um 10% aus, im Schnitt linear. Wir haben an einigen Stellen strukturelle Anpassungen auch vorgenommen. Das war das, was möglich war. Es ist darauf hingewiesen worden, wir müssen immer mit den Ländern hier auch gemeinsam sprechen, Vereinbarungen treffen, wie das funktionieren kann. Und an der Stelle will ich aber einen Wermutstropfen vielleicht auch noch formulieren. Wir passen mit diesem Gesetz ja nicht nur die Höhe der Gebühren für die Rechtsanwälte an, sondern es werden im gleichen Zug auch die Gerichtskosten angepasst. Und das ist etwas, was den Zugang zum Recht natürlich ein Stück weit erschwert. Das hätte ich mir persönlich auch anders vorstellen können, dass man vielleicht nicht ganz so stark bei den Gerichtskosten ansteckt. Denn ich finde, gerade in diesen Zeiten von Corona ist der Zugang zum Recht, ist ein starker Rechtsstaat unheimlich wichtig. Es war am Ende mit den Ländern nicht anders möglich. Das ist etwas, was ich mir noch hätte anders vorstellen können. Unter dem Strich aber ein gutes Gesetz. Es stärkt unseren Rechtsstaat, es stärkt die Anwaltschaft. Und deswegen bitte ich Sie hausübergreifend, fraktionsübergreifend um Zustimmung zu diesem Gesetz. Vielen Dank.
Das Wort hat die Kollegin Katrin Helling-Pla für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin! Bereits vor über anderthalb Jahren haben wir die Bundesregierung aufgefordert, ein konkretes Konzept zur Reform des RVG vorzulegen. Am 9. Mai 2019 haben die Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen von FDP, Grünen und Linken bei Enthaltung der AfD unseren Antrag mit dem Titel Rechtsanwaltsgebühren zukunftssicher gestalten abgelehnt. Heute liegt uns nun endlich ein Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Justizkosten- und des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes vor, der aber alles andere als perfekt ist. Beispielhaft im Bereich der Rechtsanwaltsvergütung möchte ich die Anhebung des Verfahrenswerts für Kindschaftssachen anführen. Auch ein Verfahrenswert von 4.000 Euro wird der Wichtigkeit der Rechtssachen und dem auch meist erheblichen Arbeitsaufwand, wenn man als Anwalt seinen Job gut machen will, einfach nicht gerecht. Es geht bei Fragen des Sorge- und Umgangsrechts schließlich um existenzielle Fragen. Eine Anpassung an den sonst im Kostenrecht üblichen Aufwandstreitwert von 5.000 Euro hätte eigentlich selbstverständlich sein sollen. Enttäuschend ist die Situation für die Dolmetscher und auch für die Sachverständigen. Die Streichung der Möglichkeit, Rahmenverträge mit Sprachmittlern zu vereinbaren, hat gar nicht erst Eingang in das Gesetz gefunden. Dabei war in einem früheren Entwurf noch gesehen worden, dass diese Verträge immer wieder als Druckmittel missbraucht werden. Wer keinen günstigen Rahmenvertrag schließt, dem wird der Zugang zu Aufträgen der Justiz von vornherein insgesamt verwehrt. Auch das Vorhaben, den Justizrabatt, den Sprachmittler und Sachverständige gewähren müssen, abzuschaffen, ist auf den letzten Drücker rausgestrichen worden. Wir hätten es richtig gefunden, wenn auch die Justiz Marktpreise zahlt. Auch damit besonders qualifizierte Dolmetscher und Sachverständige sich nicht abwenden. Aber trotz aller Mängel ist das Gesetz ein Schritt in die richtige Richtung und sollte jetzt zügig heute verabschiedet werden. Dann müssen wir aber auch endlich weiterdenken. Da wir wissen, dass das nicht die Stärke der Koalition ist, haben wir als Service-Opposition dazu einen Entschließungsantrag vorgelegt. Die Tatsache, dass wir als Gesetzgeber hier nach jahrelangem Ringen alle paar Legislaturperioden über Gebührenerhöhungen beraten, ist nicht gerecht und für alle Beteiligten äußerst unbefriedigend. Lassen Sie uns weiterdenken und die Gebühren für Anwälte, Sprachmittler und Sachverständige auf Räder stellen, sie indexieren, an die allgemeine Lohnentwicklung koppeln. Da hat ja auch die SPD, da haben die Grünen, die Linken Zustimmung signalisiert. Herr Lubczak, Sie haben gesagt, naja, regelmäßige Anpassungen wären richtig. Wieso Sie sich da nicht auch an eine Indexierung trauen, verstehe ich nicht. Ich bin auf das Stimmverhalten jetzt gleich zu unserem Entschließungsantrag gespannt. Vielen Dank.
Das Wort hat der Kollege Friedrich Stretmanns für die Fraktion Die Linke.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir als Linke werden dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Änderung des Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetzes, kurz JVEG, zustimmen. Zum einen, der Sachverständigenhonorare sind und zum anderen, weil eine Ungleichbehandlung zur ebenfalls erfolgenden Gebührenanhebung für Rechtsanwältinnen nicht zu rechtfertigen wäre. Wir halten auch die Anhebung der Gerichtsgebühren für gerechtfertigt. Immerhin weist das deutsche Justizsystem im internationalen Vergleich einen besonders hohen Kostendeckungsgrad auf, bei gleichzeitig sehr hoher Qualität. Das wollen wir als Linksfraktion erhalten. Ich will aber zu den Stundenhonoraren für Sachverständige etwas ergänzen. Diese wurden zuletzt 2013 erhöht. Eine Anhebung ist daher mehr als überfällig. Das belegt auch die 2017 durchgeführte Marktanalyse. Daher sehen wir Probleme, sollten die Stundensätze in der Zukunft nicht schneller an die allgemeinen Preissteigerungen angepasst werden. Eine Indexierung, eben es ist angesprochen worden, halten wir in diesem Bereich insgesamt für geboten. An dieser Stelle ist es aber auch wichtig, noch einmal die Bedeutung der Sachverständigentätigkeiten für Prozesse hervorzuheben. Sachverständige sind oft eher in Kontakt zu Klägern und können durch diesen Kontakt die Akzeptanz auch negativer Begutachtungen und sogar Entscheidungen erhöhen. In sozialgerichtlichen Verfahren sind in hoher Zahl Gutachten einzuholen und gerade als Richter am Sozialgericht war ich für die Beurteilung von komplexen medizinischen Sachverhalten sehr häufig auf solche Gutachten angewiesen. Ohne angemessene Vergütung ist es aber kaum möglich, ausreichend qualifizierte Sachverständige zu finden, insbesondere in ländlichen Regionen. Wenn im Gesetzentwurf zum Beispiel ein Unterschied bei der Abrechnung von Röntgen zu Ultraschallleistung gemacht wird, ist das nicht praktikabel. Hier empfehlen wir die Abrechnung sämtlicher Untersuchungen angelehnt an die Gebührenordnung für Ärzte zu einem festen Vergütungssatz. Das würde die Abrechnung der Justizverwaltung erleichtern und den Verwaltungsaufwand dementsprechend verringern. Dass die Vergütungssätze für Sprachmittlerinnen und Sprachmittler an marktübliche Honorare angepasst werden, ist zu begrüßen. Hier sehen wir aber immer noch das Problem der fehlenden Absicherungsmöglichkeit fürs Alter. Im Gegensatz zu medizinischen Sachverständigen, die häufig aus einer sicheren Haupttätigkeit heraus tätig werden, sind die Sprachmittlerinnen und Sprachmittler selbstständig tätig. Das bedeutet, mit dem Honorar muss eine eigene Alterssicherung aufgebaut werden. Dieser Mangel macht die Tätigkeit aber für Berufseinsteigerinnen unattraktiv und wieder einmal verzeichnen wir eine strukturelle Ungleichbehandlung in einem Bereich mit sehr hohem Frauenanteil, denn der liegt in diesem Feld bei ca. 80% und das lehnen wir ab. Vergütung und Entschädigung im Justizwesen ist insgesamt ein wichtiges Thema, das in seiner Bedeutung weit über die reine Frage der Vergütung hinausweist. Es geht um faire Verfahren, es geht um Qualität der Verfahren und die bekommt man eben nur bei fairer Bezahlung. Vielen Dank.
Das Wort hat die Kollegin Katja Keul für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach 7 Jahren passen wir heute endlich die Gebühren im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz an, und das ist gut so. Für alle Berufe, deren Gebühren durch den Gesetzgeber geregelt werden, ist es jedes Mal ein Kraftakt und ein Rechtfertigungsdruck. Zumal die Anwaltschaft auch noch zwischen den politischen Fronten feststeckt, dem Bund, der die Zuständigkeit hat, und die Länder, die erhöhte Kosten bei der Prozesskostenhilfe befürchten. Wir hätten uns daher auch endlich eine Dynamisierung der Gebühren gewünscht, die uns jeweils eine Gesetzesänderung ersparen würden. Und wer jetzt an die gut verdienenden Anwältinnen in den Großkanzleien denkt, der muss wissen, dass die darauf gar nicht angewiesen sind, weil sie nach Stundensätzen abrechnen. Auf die gesetzlichen Gebühren sind die Anwältinnen in der Fläche angewiesen, die den Menschen bei ihren rechtlichen Alltagsproblemen den Zugang zum Recht sichern, die Hausärzte des Rechtsstaats, beispielsweise im Familienrecht. Hier hätten wir uns gerade in Kindschaftssachen mehr gewünscht. Statt des Regelstreitwerts von 5.000 Euro wurde der bisherige Wert von 3.000 erstmal auf 4.000 erhöht. Es ist aber nicht einzusehen, warum das Schicksal eines Kindes immer noch niedriger bewertet wird als das eines Erwachsenen, beispielsweise im Betreuungsrecht. Neben der Rechtsanwaltsvergütung geht es heute auch um die Vergütung von Dolmetschern und Sachverständigen. Die werden jetzt doch nicht so erhöht, wie es im ursprünglichen Entwurf vorgesehen war. Aber was noch viel ärgerlicher ist, die Ausnahmevorschrift des § 14 wurde wieder nicht gestrichen, wonach die Länder per Rahmenvereinbarung Dolmetschergebühren unterhalb der gesetzlichen Gebühr vereinbaren können. Gesetzliche Gebühren müssen gegenüber dem Staat auch wirklich Mindestgebühren sein. Auch hier schieben sich Bund und Länder wieder gegenseitig die Verantwortung zu dafür, wer die Streichung wieder verhindert hat. Und das diskutieren wir an anderer Stelle aus. Und jetzt noch mal zurück zur Anwaltschaft, der es ab dem 01.01.2022 per Gesetz verboten sein wird, einen eiligen Schriftsatz abends noch persönlich in den Briefkasten des Gerichts einzuwerfen oder per Fax zu übermitteln, weil das Internet gerade ausgefallen ist. Das haben wir im Jahr 2013 beschlossen. 7 Jahre hört sich lange an, aber der faktische Probelauf war erheblich kürzer, weil das elektronische Postfach erst später an den Start ging und dann auch phasenweise wieder ausfiel. Anders als Behörden oder Gerichte haften die freiberuflichen Anwältinnen ihren Mandanten mit ihrem gesamten persönlichen Vermögen dafür, dass der Schriftsatz fristgerecht übermittelt wird. Und sie tragen gegebenenfalls auch die Beweislast für die technische Störung, wenn sie Wiedereinsetzung beantragen. Hier wird die Anwaltschaft mit den Risiken des elektronischen Rechtsverkehrs unverhältnismäßig belastet. Auch sind die Sicherheitsfragen noch nicht abschließend geklärt und eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht gewährleistet. Ja, man kann nicht einmal ausschließen, dass der ehemalige private Auftragnehmer Athos über die Schlüssel verfügt, um gegebenenfalls die gesamte Anwaltskommunikation entschlüsseln zu können. Daher beantragen wir, die Ausschließlichkeit der elektronischen Übermittlung für weitere 3 Jahre zurückzustellen. Für die Justiz ist das auch nicht unzumutbar, weil die Annahme von Papier ohnehin weiter gewährleistet sein muss in Verfahren ohne Anwaltszwang, wo Bürgerinnen und Bürger Klagen weiter auf Papier einreichen können. Letztlich gilt, Technik sollte dienen und darf Lösungen nicht behindern. Vielen Dank.
Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Hans-Jürgen Thies für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bundesministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Kostenrechtsänderungsgesetz passen wir das Justizkosten- und Rechtsanwaltsvergütungsrecht an aktuelle Entwicklungen an. Die Gebühren im Anwaltsbereich waren, das ist hier heute schon mehrfach gesagt worden, zuletzt 2013 geändert worden. Mit den Anpassungen, die wir jetzt vornehmen, werden die in den letzten 7 Jahren doch sehr deutlich gestiegenen auch Kanzleikosten zumindest teilweise kompensiert. Die Erhöhung der RVG-Vergütung ist gerade für kleinere Anwaltskanzleien und für Einzelanwälte, vor allen Dingen in ländlichen Regionen und in strukturschwachen Gebieten, eminent wichtig. Dort sind eben Vergütungsvereinbarungen, auch das ist wiederholt schon gesagt worden, vielfach nicht durchsetzbar. Natürlich hätten wir uns gerne auch als Union weitere, insbesondere strukturelle Verbesserungen bei den RVG-Vergütungen gewünscht. So lassen sich PKH- und VKH-Mandate in der Regel nicht kostendeckend durchführen. Auch Pflichtverteidigungen in Strafverfahren sind in aller Regel nicht kostendeckend durchzuführen. Und ich gebe zu bedenken, für einen funktionierenden Rechtsstaat sind wir flächendeckend auf eine gute anwaltliche Versorgung angewiesen. Deshalb müssen wir auch sehr genau die Ursachen in den Blick nehmen, weshalb in den letzten Jahren sogar die Zahl der zugelassenen Rechtsanwälte in Deutschland rückläufig geworden ist. Und wir werden auch uns in Zukunft stärker mit der Frage zu befassen haben und diese Frage auch neu bewerten müssen, die auch heute hier noch wieder gestellt worden ist, ob nicht eine regelmäßige Dynamisierung der RVG-Vergütungssätze geboten wäre. Gegenstand des Kostenrechtsänderungsgesetzes ist ferner eine Anpassung der Vergütungssätze im JVEG für Sachverständige und Dolmetscher an die marktüblichen Honorare. Sachverständige und Dolmetscher sind ganz wichtige Gehilfen des Gerichts und der Behörden. Ihre Qualität wirkt sich auch unmittelbar auf die Qualität behördlicher und gerichtlicher Entscheidungen aus. Deshalb war es unbedingt auch notwendig, die Honorare in diesem Bereich anzupassen. Dies wird auch mit der vorliegenden Gesetzesänderung geschehen. Die Dolmetschervergütungen werden um ca. 20% angehoben werden und die Vergütungen für Sachverständige in einer Breite von zwischen 15 und 30%, also auch nicht gerade gering. Die vorgesehenen Stundensätze für die Sachverständigen und Dolmetscher sind damit aber immer noch hinter den marktüblichen Honoraren zurück. Genau deshalb hätten wir uns teilweise auch noch etwas höhere Stundensätze gewünscht und einen Wegfall des sogenannten Justizrabattes und auch des 14 JVEG durchaus vorstellen können. Aber, meine Damen und Herren, leider haben sich da die Bundesländer quergestellt. Natürlich sind bei den Vergütungssätzen nicht nur für Rechtsanwälte, sondern auch für Dolmetscher und für Sachverständige ganz unmittelbar die Kosteninteressen der Justizhaushalte der Bundesländer betroffen. Mit der Behauptung, die Veränderungen im JVEG würden die Länderhaushalte jährlich mit zusätzlich 170 Millionen Euro belasten, haben die jeweiligen Bundesländer, und zwar unabhängig von der jeweiligen politischen Farbenlehre in den Bundesländern, ganz unverhohlen mit einer Ablehnung des Kostenrechtsänderungsgesetzes im Bundesrat gedroht. Dies hätte dazu geführt, dass das Gesetz nicht zum 01.01.2021 hätte in Kraft treten können oder könnte. Und deswegen waren wir auch mit einem Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen, ich sage mal, gehalten, den Ländern zumindest in 3-4 Einzelpunkten noch ein klein wenig entgegenzukommen. Den Ländern war dabei insbesondere die Absenkung der Freigrenze für die PKH auf die bundesweiten Regelbedarfssätze wichtig. Ich kann nur hoffen, dass die Bundesländer dieses Entgegenkommen wertzuschätzen wissen und nunmehr ihre Blockadehaltung im Bundesrat auch wirklich aufgeben werden. Angesichts der Tatsache, dass in den letzten Monaten der Bundesgesetzgeber umfangreiche finanzielle Hilfen für die Länder auf den Weg gebracht hat und angesichts der Tatsache, dass wir eine leistungsstarke Justiz benötigen, die in den Haushalten des Bundes und auch der Länder nur sehr kleine Etats beansprucht, rate ich den Ländern dringend, überspannen Sie den Bogen jetzt nicht. Die beiden Anträge von Bündnis 90 Die Grünen lehnen wir ab. Die aktive Nutzungspflicht des BEA ist seit vielen Jahren eine beschlossene Sache. BEA funktioniert und wird inzwischen reibungslos von einer großen Mehrzahl der Anwälte auch genutzt. Eine besondere Haftungsträchtigkeit hat sich in diesem Bereich nicht ergeben. Deswegen sollte ab dem 01.01.2023 BEA jetzt auch verpflichtend zum Einsatz kommen. Einen weiteren Aufschub, wie die Grünen ihn fordern, lehnen wir ab. Gleiches gilt auch für den Antrag, das anwaltliche Berufsrecht zukunftsfest zu machen. Natürlich muss das anwaltliche Berufsrecht ständig evaluiert und weiterentwickelt werden. Das ist überhaupt keine Frage. Die Vorschläge der Grünen haben sich aber mit dem heute zu beschließenden Kostenrechtsänderungsgesetz weitestgehend erledigt. Dies gilt auch für die Neuregelung des Berufsrechts, denn das Bundesjustizministerium hat dankenswerterweise vor gut einem Monat auch einen Referentenentwurf über die Neuordnung des anwaltlichen Berufsrechts in der anwaltlichen Berufsausübungsgesellschaft vorgelegt. Und darin soll dann verfassungskonform auch die interprofessionelle Zusammenarbeit geregelt werden. Ich bin da auch gespannt dann auf die weiteren Beratungen. Mit dem Kostenrechtsänderungsgesetz stärken wir, das ist ganz eindeutig so, den Justizstandort Deutschland. Und ich bitte Sie deshalb um die Zustimmung für dieses Gesetz. Vielen herzlichen Dank.
Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Justizkosten- und des Rechtsanwaltsvergütungsrechts. Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 24.740 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf den Drucksachen 23.484 und 24.229 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Danke. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung einstimmig angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Der Gesetzentwurf ist einstimmig angenommen. Wir kommen zu dem Entschließungsantrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 24.745 Wer stimmt für den Entschließungsantrag? Die FDP, die Linke und Bündnis 90 die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die Koalitionsfraktionen. Wer enthält sich? Die AfD-Fraktion. Der Entschließungsantrag ist abgelehnt. Tagesordnungspunkt 26b. Wir setzen die Abstimmung zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz auf Drucksache 24.740 fort. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 23.153 mit dem Titel Aktive Nutzungspflicht des besonderen elektronischen Anwaltspostfaches weiter zurückstellen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktionen und die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die AfD und Bündnis 90 Die Grünen. Wer enthält sich? Die Fraktion Die Linke. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Tagesordnungspunkt 26c. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Anwaltliches Berufsrecht zukunftsfest machen. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 22.807 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 16.884 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktion und die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die FDP und Bündnis 90 Die Grünen. Wer enthält sich? Die Fraktion Die Linke. Die Beschlussempfehlung ist angenommen.